Ein freundliches Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Folge vom PDA Heute Podcast am 9. September 2024. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich verspreche euch schon mal, dass wir heute wieder spannende Themen besprechen, die ihr garantiert für den Apothekenalltag brauchen werdet. Wir sprechen über die neue Kampagne der Abda, über die Impfstoffe für die Grippesaison 2024-25, über den Substitutionsausschluss beim Methylphenidat und zum Schluss noch die spannende Frage, ob Sartane epileptische Anfälle verhindern können. Mein Name ist Benedikt Richter und wir legen jetzt los. Eine neue Woche liegt vor uns und vielleicht geht's euch auch so. Jede Woche warte ich eigentlich auf so ein großes Statement zur geplanten Apothekenreform. Kommt die jetzt wirklich? Was sind so die Gegenvorschläge? Was bedeutet die tatsächlich für unseren Arbeitsalltag? Was kann man tun, um sich zu wehren bzw. Proteste zu unterstützen? Momentan ist es so, dass die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Apothekenreform blockiert ist. Er hatte das ja groß über die FAZ angekündigt, dann haben wir uns alle aufgeregt und jetzt passiert eigentlich gar nichts. Der Kabinettsbeschluss zu dem Vorhaben wurde verschoben. Wann er wieder auf die Tagesordnung kommt, das weiß keiner so genau. Für den September gibt es so zwei mögliche Termine. Also noch genug Zeit, um groß angelegte Kampagnen zu starten oder mit Alternativvorschlägen an Herrn Lauterbach zu treten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V., kennt ihr vielleicht unter dem Namen Abda, die startet jetzt die nächste Phase ihrer Kampagne gegen die Reform. Und ich habe das sogar schon teilweise gesehen, als ich am Donnerstag nach Hamburg gefahren bin. Da stehen tatsächlich Abda-Plakate am Bahnhof. Das ist aber nur der Beginn. Im gesamten Oktober sollen im ICE-Netz der Deutschen Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr in Großstädten Plakate zu sehen sein. Im November wird die Kampagne dann auch online ausgespielt. Die bisherigen Motive in den sozialen Medien und faktenorientierten Plakaten sollen um eine emotionale, leistungsbezogene Komponente ergänzt werden, heißt es. Nahaufnahmen von echten Apothekerinnen und Apothekern werden mit prägnanten Botschaften zu ihren täglichen Leistungen kombiniert, sagt die Abda. Im oberen Bereich der Plakate soll ein dramatisierendes noch Ausrufezeichen die Bedrohung dieser Leistungen durch Lauterbachs Apothekenreform verdeutlichen. So heben die neuen Kampagnenmotive die unersetzlichen Stärken des Apothekerberufs hervor und betonen die Risiken seiner fortgesetzten Schwächung durch die Politik, so die Abda. Wenn ihr diese Plakate toll findet, dann könnt ihr die online ab heute bestellen. Das Ganze dann für 4 Wochen unter www.apothekenkampagnen.de/shop in den Formaten DIN A1 und DIN A2. Pro Apotheke gibt es maximal 3 Plakate. Wie schon gesagt, konzentriert sich die Aktion vor allem auf Großstädte. Also für Apotheken auf dem Land wäre es vielleicht ganz sinnvoll, diese Plakate in die Apotheke zu hängen. Und während wir Plakate aufhängen, warten wir auf weitere Entwicklungen bezüglich der geplanten Reform und hoffen auf konstruktive Debatten. Im Oktober startet aber nicht nur die neue Aktion der Abda, sondern auch die Grippeimpfung, laut STIKO. Die nennt nämlich als besten Impfzeitraum die Monate von Oktober bis Mitte Dezember. Denn bis die Grippeimpfung voll wirkt, dauert es etwa 10 Tage bis 2 Wochen. Und damit sind die Geimpften zu Beginn der Grippewelle, die meist um den Jahreswechsel anfängt, bereits geschützt. Also der perfekte Anlass heute, um sich mal die unterschiedlichen Impfstoffe anzuschauen. Aber Moment mal, warum unterschiedlich? Worin unterscheiden die sich denn? Grundsätzlich ist es so, dass die Grippeimpfstoffhersteller bei den Impfantigenen in ihren Vakzinen die Empfehlung der WHO umsetzen. Aber die Grippeimpfstoffe können sich in anderen Punkten unterscheiden. So gibt's Tod- oder Lebendimpfstoffe, standarddosiert oder hochdosiert, Ei- oder Zellkulturbasiert, mit oder ohne Adjuvanz. Auch eignet sich nicht jeder Grippeimpfstoff für jeden Menschen. Manche Grippeimpfstoffe dürfen Säuglinge bereits erhalten. Andere Influenza-Vakzinen haben erst für Menschen ab 50 oder 60 eine Zulassung. Auf pdaheute.de haben euch die KollegInnen mal eine sehr hübsche Übersicht über alle aktuellen Impfstoffe erstellt. Konventionelle Grippeimpfstoffe sind standarddosiert und eibasiert, also in Hühnereiern hergestellt. Für die Grippesaison 2024-25 können wir uns mit 4 konventionellen Grippeimpfstoffen impfen lassen. Die da wären Influsplit Tetra 2425, zugelassen ab 6 Monaten, von GlaxoSmithKline, Influvactetra 2425 zugelassen ab 6 Monaten von Viatris Healthcare, Vaxigriptetra 2425 zugelassen ab 6 Monaten und explizit in der Schwangerschaft von Sanofi Pasteur und Sanaflutetra 2425 zugelassen ab 6 Monaten von Viatris Healthcare GmbH. Alle schützen vor 2 Influenza A und 2 Influenza B Stämmen. Ab 6 Monaten kann man die Kinder impfen. Davor, also ab Geburt und bis zum Alter von 6 Monaten, geht das über die Impfung der Mutter während der Schwangerschaft als passive Immunisierung des Säuglings. Die mütterlichen Antikörper erreichen das Baby über die Plazenta. Der einzige in der Schwangerschaft und zum passiven Schutz des Babys explizit zugelassene Grippeimpfstoff ist, wie schon erwähnt, Vaxigriptetra. Sequirus nutzt für die Herstellung seines Grippeimpfstoffs Flucelvaxtetra Säugetierzellkulturen. Zellkulturbasierte Influenza-Vakzinen sollen besser schützen, weil die auf die Impfung gebildeten Antikörper optimaler auf die zirkulierenden Viren passen sollen. Flucelvaxtetra schützt wie auch die eibasierten Grippeimpfstoffe vor 4 Grippevirusstämmen und eignet sich bereits für Kinder ab einem Alter von 2 Jahren. Es ist derzeit der einzige in Deutschland zugelassene Grippeimpfstoff, der auf Säugetierzellen basiert. Für einen weiteren zellkulturbasierten Impfstoff, Sopemtec, hat Sanofi Pasteur die Zulassung. Sopemtec enthält ein definiertes und rekombinant hergestelltes Antigen. Trotz Zulassung wird Sanofi Sopemtec auch diesen Winter nicht in Deutschland vermarkten. Das heißt, wir werden auch weiterhin nur theoretisch über ihn sprechen. Und dann lohnt sich auch noch ein Blick auf die Risikogruppe der älteren Menschen. Die erkranken häufiger schwer, müssen ins Krankenhaus oder versterben mit einer Influenza-Infektion, alles häufiger als jüngere Menschen. Ungünstig ist, dass ihr Immunsystem meist auch träger auf eine Grippeimpfung reagiert und sie damit weniger schützt. Deshalb gibt es mittlerweile auch Grippeimpfstoffe, die speziell auf ältere Menschen ausgerichtet sind. Sanofi hat die Zulassung für einen hochdosierten Grippeimpfstoff, Efluelda. Efluelda schützt vor 4 Grippevirusstämmen und enthält als Dosis 60 Mikrogramm pro Antigen, verglichen mit 15 Mikrogramm wie in den standarddosierten Grippeimpfstoffen. Zugelassen ist Efluelda für Menschen ab 60 Jahren. Und Sequirus nutzt bei seinem Fluartetra ein Adjuvans, um das Immunsystem von Menschen ab 50 besser zu stimulieren. Momentan rät die STIKO zur Impfung mit Efluelda. Im Falle von Engpässen kann aber auch auf die Standardimpfstoffe zurückgegriffen werden. Und dann haben wir noch so einen kleinen Sonderling, Fluenz 2024-25, kleine Sonderstellung bei den Grippeimpfstoffen, denn das ist der einzige nasale Grippeimpfstoff und der einzige Lebendimpfstoff am Markt. Zugelassen ist Fluenz 2425 für Kinder ab 2 bis 17 Jahren, denen rät die STIKO nicht standardmäßig jährlich zum Grippeschutz. Gegen Grippe impfen lassen sollen sich lediglich vorerkrankte Kinder und Jugendliche, wobei Lebendimpfstoffe bei durch Erkrankung oder Therapie immungeschwächten Menschen kontraindiziert sind. Vorteilhaft ist die Darreichungsform als Nasenspray für Kinder mit Spritzenphobie. Das Paul-Ehrlich-Institut hat bislang rund 14,2 Millionen Grippeimpfstoffdosen freigegeben. Sequirus und Sanofi Pasteur haben eigenen Angaben zufolge bereits ihre ersten Grippeimpfstoffe an Apotheken und Großhändler ausgeliefert. Also vielleicht liegt da auch schon was bei euch im Kühlschrank. Falls Karl Lauterbach jetzt zuhört, Impfstoffversorgung von Arztpraxen ist eine sehr wichtige Aufgabe von Apotheken, die auch relativ viele Kapazitäten in Anspruch nimmt. Ich sag's nur mal. Ich bin mir sicher, dass Karl Lauterbach jede Woche hier zuhört. Kann ja gar nicht anders sein. Nicht ganz so sicher bin ich mir, was den Austausch von Methylphenidat angeht. Methylphenidathaltige Arzneimittel mit veränderter Wirkstofffreisetzung dürfen nicht gegeneinander ausgetauscht werden. Seit Juli stehen die Hartkapseln auf der Substitutionsausschlussliste. Den Wirkstoff kennt wahrscheinlich jede Person. Fertigarzneimittel sind Medikinet oder das berühmte Ritalin. 2022 machte die britische Arzneimittelbehörde darauf aufmerksam, dass methylphenidathaltige Arzneimittel nicht einfach ausgetauscht werden sollen. Sprechen wir mal kurz über den Wirkstoff. Methylphenidat, das ist ein zentral wirksames Stimulans, das vor allem zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also ADHS, und zur Therapie von Narkolepsie eingesetzt wird. Der genaue Wirkmechanismus von Methylphenidat ist noch nicht vollständig geklärt. Bekannt ist aber, dass Methylphenidat die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin in die präsynaptischen Neuronen hemmt. Das führt zu einer Erhöhung der Konzentration dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt und somit zu einer verstärkten Übertragung der Nervenimpulse. Zu den Nebenwirkungen gehören Appetitverlust, Schlaflosigkeit, Geräuschempfindlichkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Mundtrockenheit sowie Schwitzen. Die Einnahme von Methylphenidat muss überwacht werden, weil beim Missbrauch die Gefahr einer Abhängigkeit bestehen kann. Seit Mitte Juli stehen speziell Methylphenidat-Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung mit unterschiedlichen sofort und verzögert freisetzenden Wirkstoffanteilen in Anlage 7 Teil B der Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Da finden wir die sogenannte Substitutionsausschlussliste. Bei Arzneimitteln von der Substitutionsausschlussliste sind Wirkstoffverordnungen nicht zulässig. Es muss sich hierbei stets um eine eindeutig bestimmte Verordnung handeln, bestenfalls mit Herstellernamen und PZN. Selbst wenn Wirkstärke und Packungsgröße von Methylphenidatpräparaten gleich sind, dürfen sie seit Mitte Juli nicht mehr ausgetauscht werden, wenn sie unterschiedliche, sofort und verzögert freisetzende Wirkstoffanteile enthalten. Der GBA sagt dazu, alle marktverfügbaren methylphenidathaltigen Arzneimittel haben ihre therapeutische Berechtigung. Nicht immer ist jedoch eine Wirkung bis in den Abend erwünscht, da es bei zu langer Wirkdauer zu Schlafstörungen kommen kann. Die Präparate sind daher nicht automatisch umso besser, je länger sie wirken. Welche Freisetzungsform jetzt also für die PatientInnen am geeignetsten ist, das entscheiden die behandelnden Ärztinnen. Die allgemeine Ausnahme vom Substitutionsgebot für den Wirkstoff Methylphenidat sieht der GBA hingegen nicht gerechtfertigt. Für das letzte Thema heute habe ich mir noch einen verschreibungspflichtigen Wirkstoff rausgepickt, besser gesagt eine ganze Wirkstoffgruppe und eine Krankheit. Die Epilepsie und Sartane. Epilepsie kann durch Hirnverletzungen wie zum Beispiel einen Schlaganfall verursacht werden. Spannend ist auch, dass eine arterielle Hypertonie oft eine Komorbidität ist, die mit dem Auftreten von Epilepsie in Verbindung gebracht wird. Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System scheint als zentral vermittelnder Signalweg zu fungieren. Und wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, irgendwas klingelt da bei mir, aber ich weiß nicht so richtig, was das ist, reden wir doch mal kurz drüber, mehr Zeit. Abgekürzt wird es RAAS. Oder RAS, und es ist ein Regelkreis aus verschiedenen Hormonen und Enzymen. Es reguliert den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers und wirkt damit entscheidend auf den Blutdruck. Als Renin-Angiotensin-Hemmstoffe, kurz RAS-Hemmer, bezeichnet man blutdrucksenkende Arzneimittel der Wirkstoffklassen ACE-Hemmer, also Enalapril-Ramipril, AT1-Antagonisten, das sind die sogenannten Sartane, zum Beispiel Candesartan oder Valsartan, und Renin-Inhibitoren, zum Beispiel Aliskiren. Die gehören alle zu den Renin-Angiotensin-Hemmstoffen. Wir kommen jetzt aber zurück zur Epilepsie. WissenschaftlerInnen vom Zentralklinikum Bremen in Zusammenarbeit mit IQVIA konnten bereits 2022 in einer Kohortenstudie mit über 168.000 erwachsenen BluthochdruckpatientInnen Hinweise finden, dass bei PatientInnen mit Hypertonie unter Sartantherapie signifikant seltener eine Epilepsie auftrat. Am häufigsten beobachteten die Forschenden damals eine Epilepsie bei BluthochdruckpatientInnen, die Beta-Blocker oder Calcium-Kanal-Blocker erhalten hatten. Das war erstmal nur eine Beobachtung und bedeutete noch lange nicht, dass Sartane für weniger Epilepsie bei HypertonikerInnen sorgen. Jetzt gibt es neue Daten von WissenschaftlerInnen von der Hochschule für Pharmazie, von der Universität Rhode Island, der Brown University und der Stanford University und die deuten auf ein signifikant selteneres Auftreten von Epilepsie bei HypertonikerInnen unter Sartanen verglichen mit den BluthochdruckpatientInnen, die einen ACE-Hemmer oder einen Beta-Blocker angewendet hatten. Im Vergleich zu den PatientInnen unter Calciumkanalblockern war das Risiko übrigens nicht signifikant kleiner. Bei den Sartanen fiel vor allem Losartan auf. Losartan erwies sich als einziger Wirkstoff innerhalb der Sartan-Gruppe, unter dem eine durchgängig niedrige Epilepsie-Inzidenz auftrat. Als Ursache für diesen Effekt konnte in Tierstudien gezeigt werden, dass die antiepileptische Wirkung von Losartan auf die Unterdrückung der, jetzt passt auf, Albumin-induzierten Transforming Growth Factor Beta-Signalkaskade zurückzuführen ist. Das hilft mir persönlich jetzt gerade gar nicht weiter, aber die AutorInnen sagen, dass dadurch die Astrozytenaktivierung reduziert und verhindert wird, dass die Blut-Hirn-Schranke permeabel, also durchlässig werde. Astrozyten, zählen zu den Gliazellen, die im Zentralnervensystem das Nervengewebe stützen und die Blut-Hirn-Schranke mitbilden. Also, ist es ein echter Durchbruch? Schauen wir mal, was wird. Laut den WissenschaftlerInnen sind weitere klinische Studien erforderlich, die das möglicherweise antiepileptogene Potenzial von blutdrucksenkenden Arzneimitteln aus der Gruppe der Sartane bestätigen. Für den Moment ist es aber auf jeden Fall eine schöne, eine gute Nachricht. Und ihr wisst, dass ich diese Folgen sehr gern mit guten Nachrichten beende. Danke fürs Zuhören. Für mich geht's auch gleich wieder in die Apotheke. Und da habe ich einen relativ straffen Dienstplan diese Woche, muss ich auch mal zugeben. Zum Glück enden bei uns so langsam die Urlaube im Team und wir kommen wieder zurück zur alten Besetzung. Das nimmt ja auch ein bisschen Stress raus. Außerdem haben wir aktuell eine Pharmazeutin im Praktikum und seit heute auch eine Formulantin. Sowas mag ich immer sehr, weil die so gute Fragen stellen und mein Hirn mal wieder ein bisschen trainiert wird. Ja, und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann sage ich denen einfach, die sollen den PTA-Heute-Podcast hören. So, ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst euch nicht stressen und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, gehabt euch wohl.